Wer bist du, wenn der Krieg kommt? Im Normalfall sage ich jetzt immer herzlich willkommen zu einer neuen Episode der So geht Show und herzlich willkommen zu einer neuen Episode der So geht Show. Heute mal ein bisschen anders, weil wir über ein Thema sprechen werden, das jetzt vielleicht für alle nicht so richtig cool ist und wo die Leute vielleicht so ein bisschen Angst vor haben könnten oder auch vollkommen hilflos oder wütend oder was auch immer. In jedem Fall spreche ich heute mit einem Mann, der bei mir ist, der ja, von dem die Leute sagen, er hat mindestens 12, jetzt sind wir wahrscheinlich schon mal im 13. oder 14. Leben. Und was das bedeutet ist, er war zum Beispiel Offizier bei der Bundeswehr und unter anderem in Afghanistan. Er war lange bei Siemens und hat da von der, wie man das so sagt, sich nach oben gearbeitet, war CEO im größten Start-up-Hub von Europa. Long story short, heute ist er erstmal wieder in Rügen und hat da ein geiles Projekt ins Leben gerufen, wo es darum geht, Menschen zusammenzubringen in Workations. Und jetzt erzähl mal was von Krieg. Wenn du wissen möchtest, was das alles zu sagen hat und was das alles bedeutet, dann bleib doch jetzt einfach dran. Wir sehen uns in wenigen Sekunden. Bis gleich.
Bereit für die So geht Show? Die Show, die Wissen teilt? Mach dich bereit für diese neue Folge. Los geht's.
Offensichtlich hast du Interesse an einem Mann, du siehst ihn bereits, Nico Grammens, der ein Buch geschrieben hat. Wer bist du, wenn der Krieg kommt? Und jetzt könntest du denken, hey, Kriegstreiber, nein, ganz im Gegenteil. Ich begrüße ihn hier. Herzlichen Dank, dass du da bist, Nico. Und lass mich starten mit einer Frage. Es gibt doch viele, die jetzt sagen, kommt nicht dieser Krieg. Und zweitens, ja, werde ich schon wissen, was ich dann mache. Das ist eine tolle Vorbereitung, oder? Hi, schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung, Markus. Und schön, dass ich hier sein darf. Und vielleicht noch kurz, der Untertitel heißt ja auch Frieden bewahren in Deutschland, so dass jederzeit es wahrscheinlich sich lohnt, dann doch vielleicht einen Blick in das Buch zu werfen, auch wenn man glaubt, der Krieg kommt nicht und wenn man glaubt, das passiert alles nicht und vielleicht haben wir auch Glück und vielleicht kommt auch, und das ist meine erste Reaktion auf deine Frage, vielleicht kommt die Pandemie ja auch nicht im Januar 2020. Das haben wir doch auch gedacht, dass das in Wuhan ganz weit weg ist. Und tatsächlich haben 49% der Ukrainer auch im Januar 2022 noch gedacht, die 100.000 Russen, die da an der Grenze stehen, das ist nur Säbelrasseln, weil wenn wir zurückgucken in der Geschichte, dann war da ja niemals ein Krieg. Und das ist der Trugschluss, in dem wir uns bewegen, dass wir denken, weil in den letzten knapp 80 Jahren in Deutschland Frieden war, dass das auch so weiter sein wird.
Das bedeutet, so eine Überlegung, was mache ich denn, wenn das passiert, ist auch eine Art von Friedensdienst?
Genau, also ich ziele ja auf am Ende drei Sachen. Und ich glaube, das erste große Thema ist ja, sich damit auseinanderzusetzen. Und ich versuche auch, weil es mich ja auch geschockt hat, diese Frage, ich habe sie zum ersten Mal gehört beim Zivilschutzminister von Schweden, dem Oskar Bohlen, der hat als Minister an die Schweden appelliert, wer hat denn diese Rolle von euch und wisst ihr schon, was da passiert? Und als ich so nebenbei gehört habe als ehemaliger Offizier, hat es mich total getoucht, weil ich dachte so, okay, geopolitisch sehe ich auch, was da alles passiert, aber es betrifft uns doch nicht. Und jetzt plötzlich eins der über der Ostsee Nachbarländer, ein führender Politiker erzählt sowas. Was ist denn eigentlich mit uns, wenn wir uns diese Frage stellen? Also deswegen das Ziel Nummer eins ist eigentlich eine Auseinandersetzung damit. Und dann ist es ganz normal, dass jeder, der diese Frage hört, entweder ausweicht, so wie du es gerade gesagt hast, kommt nicht, oder überfordert mich jetzt aber. Also wow, Ausweichmanöver, idealerweise, wenn es eine Möglichkeit gibt. Ne? Oder, und jetzt überlegen wir uns mal nochmal Pandemie und Ukraine, welche Antworten gibt es denn überhaupt? Und deswegen ist es eben nicht Kriegstreiberei. Deswegen hatte ich das nur kurz betont mit dem Untertitel, weil es ganz viele Optionen gibt, wer wir sind. Und ich untersuche unter anderem auch die Option, was passiert denn, wenn wir rechtzeitig mitbekommen, dass es sich in die Richtung bewegt und wir Deutschland dann verlassen, weil es für uns die einzig richtige Option ist. Was können wir im Bereich von Friedensengagement noch tun, auch wenn es droht, einen Krieg zu geben? Und was können wir in unserer persönlichen Vorbereitung tun und was können wir dann tatsächlich auch mit unseren Profilen, mit unseren Fertigkeiten in der zivilen oder militärischen Verteidigung von Deutschland tun? Das ist so quasi die ganze Palette, um uns anzuschauen und deswegen gerne raus aus dieser Schublade als Ex-Offizier. Ich habe es schnell schnell. Deswegen hat es mich getoucht, das Thema, weil ich gedacht habe, Mann, all das, was da gerade in der Ukraine und in Russland passiert, dazu wurde ich mal 2001, 2002, 2003 an der Offizierschule in Dresden ausgebildet. Und wir alle haben gedacht, das brauchen wir doch sowieso nie mehr. Ich war 2007 im Auslandseinsatz in Afghanistan und habe gedacht, das sind die Missionen. Ja, man ist vielleicht irgendwo mal kurz im Auslandseinsatz, aber dass tatsächlich wieder so ein Gefecht mit Panzern, mit Luft, Abwehr, Radar, wie gestern auch wieder vorgestellt vom Kanzler und von Pistorius. Also, dass solche Gefechte wieder passieren und das mitten in Europa, das hätten wir nicht gedacht. Und deswegen ist die Konfrontation und das Auseinandersetzen damit das Ziel.
Lass uns doch mal reinspringen, was du gerade gesagt hast, finde ich sehr interessant. Wie sind wir denn vorbereitet in Deutschland? Vielleicht ergibt es Sinn, das zu trennen zwischen militärisch und zivil, oder kann man das gar nicht? Du nix, hau mal einfach raus, wie du es siehst. Wie sind wir vorbereitet in Deutschland?
Ich bin ja auch, ganz wichtig, Disclaimer, ich bin ja nicht Professor für das ganze Thema. Ich wage mich auch erst gerade ran, aber natürlich habe ich eine Idee. Ich habe vorhin ein bisschen angefangen, es zu teasern, aber noch gar nicht die drei großen Ziele eigentlich formuliert. Also ein Ziel ist es schon, Nummer eins, als Gesellschaft irgendwo dieses Bewusstsein auch in eine Verteidigungsfähigkeit oder eine Abschreckungsfähigkeit zu bekommen. Weil Vegetius, ein alter Militär, es gibt so 3, 4, 5 Taktiken, wie kann man sich als Land oder als Region verhalten. Und eine davon ist eben, sei bereit für den Krieg, dann kannst du Frieden bewahren. Wenn du also schwach bist und nicht aufgestellt und dir dessen nicht bewusst bist, dann bist du natürlich in dieser Welt, in der es um Macht und Territorium geht, bist du natürlich leicht ein Opfer. Folglich sind wir mit unserem fast 80 Jahren Frieden da natürlich so ein bisschen gefährdet, dass wir Leute vielleicht auf die Position eines Verteidigungsministers stellen, die da nicht hingehören, ne? Und vielleicht auch nicht in der Einsatzfähigkeit unserer Armee, in dem Bewusstsein, wo das Thema überhaupt liegt, als Randdiskussion in der Gesellschaft. Aber das wieder quasi ins Bewusstsein hineinzubekommen und als Ziel Nummer eins zu haben, Achtung, wir wollen als Gesellschaft da widerstandsfähiger sein und vorbereitet sein. Thema Nummer eins oder Ziel Nummer eins. Ziel Nummer zwei, wir verdrängen als Menschen, Markus und Nico, wir verdrängen so gerne. Und je mehr wir verdrängen und Angst, das Thema Angst benennen, wir haben alle Angst. Wir haben natürlich Angst vor einem Krieg, klar. Das zu verdrängen, und in Deutschland reden wir nicht so gerne über Emotionen, aber das zu verdrängen wird zu noch mehr Angst führen. Ne? Schon mit einer Angsttherapeutin da auch in einem meiner Podcasts drüber gesprochen. Und es ist ganz spannend, dass je mehr du verdrängst und vermeidest, desto größer wird natürlich diese Angst. Und deswegen auch als Ziel Nummer zwei eine Auseinandersetzung damit. Und dann, das ist so ein bisschen der ganze Weg, den ich immer gehe, und wo ich glaube, da können wir jetzt auch wieder hinkommen, ist mehr Gemeinschaft. Ne? Und vielleicht muss es so eine Krise geben, da wieder zusammenzukommen und wirklich aufzuhören, diese trennenden, diese spaltenden Diskussionen zu führen, sondern wirklich zu sagen, Leute, jetzt geht's uns alle an den, Arsch. Jetzt müssen wir uns zusammenhalten, weil was nützt uns das, wenn wir uns in einem von 17 Themen jetzt hier irgendwie mit den Ellbogen auseinandersetzen. Nee, hier geht es jetzt vielleicht darum, uns gegenseitig zu unterstützen. Deswegen das dritte große Ziel, Gemeinschaft statt Individualisierung. Und da haben wir einfach den großen Trend der Individualisierung. Die Menschen sitzen drin und kommen nicht mehr in Gemeinschaftsorte. Und das mache ich eben auch mit meinen anderen Unternehmen.
Lass uns mal, weil mich das gerade am meisten interessiert, aber auch natürlich am konkretesten in das Thema 2, nämlich was das Bewusstwerden. So, das bedeutet, ich sollte mich mal hinsetzen, oder es ist eine gute Idee, sich hinzusetzen und sagen, okay, wie entscheide ich mich denn eigentlich? Möchte ich mich verpissen? Positiv, möchte ich mich sichern in einem anderen Ort, je nachdem, aus welcher Perspektive man das sehen möchte. Mhm. Und wenn dann die Entscheidung ist, ich möchte gerne, keine Ahnung, nach Timbuktu oder sonst irgendwo hin, wie mache ich das? Das heißt, ich sollte schon so einen Plan in der Tasche haben. Oder B, wenn ich sage, nein, ich möchte gerne, und hier würde ich unfassbar gerne wissen, wie viele Menschen wirklich, wenn das so ist, das möchten, mein Vaterland, mein Mutterland verteidigen. Was bedeutet das für mich einmal in meiner Wehrhaftigkeit und in der Gemeinschaft, in der ich mich befinde? Aber auch, ist es eine gute Idee, jetzt Dosen mit Dörrfleisch zu kaufen und die in meinen Keller zu legen? Ja. Sind wir genau da? Und wenn ich dann überlege, okay, was bedeutet denn das für meine Resilienz? Wie widerstandsfähig bin ich gegen Druck? Wie lange kann ich denn aushalten in der Situation, wo ich jetzt tatsächlich mal gefordert bin, ein Problem, mich zu dem zu stellen? In all dem, in dem ganzen Bereich sind wir, oder?
Absolut. Und vielleicht vorne noch einen Schritt eher. Immer wenn wir das Warum kapieren, lassen wir uns auf so eine Diskussion ein. Ne? Und deswegen der allererste Schritt ist erstmal, haben wir einen also viele Perspektiven auf eine mögliche Bedrohung. Ne? Also was hast du vorhin gesagt? Kommt ja sowieso nicht. Also okay, woher holst du diese Meinung? Was ist deine? Wo kommen diese Informationen her, dass es bestimmt nicht kommt? Und was eigentlich? Ja. Angriff auf Deutschland mit Panzern? Würde ich auch sagen, kommt wahrscheinlich nicht. Angriff auf die NATO in Europa kommt wahrscheinlich her. Und was passiert dann mit Europa? Raketen ja. auf Deutschland wieder wahrscheinlicher als die Panzer. Und diese differenzierte Auseinandersetzung bedeutet erstmal ein Verständnis für die Bedrohung zu kriegen. Also welche Bedrohung habe ich eigentlich? Wie tolerant bist du auch, Markus, als Individuum? Wir reden ja wirklich nicht über die Gesellschaft jetzt gerade, sondern über uns. Wie tolerant bin ich überhaupt gegenüber solchen Sachen? Und wir haben ja lange viele Sachen gehört, wo Raketen fliegen, wo im Fernsehen ganz schlimme Sachen passieren, aber Gott sei Dank nicht bei uns. Und jetzt sind die Sachen aber gar nicht mehr so weit weg. Und trotzdem ist es ja nur im Fernsehen. Oh, warte mal, hier kommen die ersten Geflüchteten aus der Ukraine und oder Syrer. Wir haben syrische Bürger hier unter uns und wir kapieren eigentlich noch gar nicht, dass Kriege und Krisen noch dichter kommen. Und deswegen geht es mir vor allen Dingen in diesem ersten Schritt ein Verständnis dafür zu bekommen, dass diese Bedrohung eigentlich da ist. Und nur dann werde ich mich verhalten. Ne? Also erst verstehen und dann werde ich mich verhalten. Und verhalten, das hast du schon perfekt aufgezählt, sind diese vier Optionen. Ruhig nochmal überlegen, was wollen wir denn? Wir wollen ja eigentlich uns selber engagieren für Frieden und dann fehlen uns so Optionen. Ne? Was können wir denn jetzt noch tun? Du hast erzählt, da kommt der Krieg und jetzt soll ich noch für Frieden was tun? Was kann ich denn tun? Naja, schon alleine das Verständnis davon, dass wir eben nicht, keiner von uns geil findet, dass die ganzen Waffen da geliefert werden und keiner von uns geil findet, dass es Krieg gibt. Aber vielleicht ist das der Schritt, um Frieden zu bewahren. Ne? Also dieses Gemeinsame, wenn wir auf Friedensdemonstrationen gehen, wollen wir wie vor 3-4 Jahren sagen, Frieden auf der ganzen Welt ist toll. Ja, finden wir. Was hat das mit der Realität zu tun? Ne? Also dieses im Frieden sich engagieren. Nummer 2, Notfall Dörfleisch hast du angesprochen. Nummer 3, Neuseeland, welches Land ist es eigentlich? Bin ich, wenn ich dort bin, kurzfristig, langfristig da, unterstütze ich weiterhin Deutschland oder bin ich weg für immer? Gerade Leute, die Deutschland als Zwischenstation haben und vorher woanders waren, die sind schnell mit so einer Entscheidung natürlich, das nächste Land zu gehen. Wir hatten Freunde aus dem Libanon hier in Berlin und dann hatten wir genau diese Situation. Das ist einfach, was passiert hier denn jetzt in Deutschland, in Europa und wo können wir als nächstes hin? Und ne, das war ja jetzt so nach dieser Explosion in Beirut dann der nächste Schritt. Und dann tatsächlich im allerletzten Schritt, und der muss genau wie diese Themen, die man sehr oft im Fernsehen hört oder Kanzler oder Pistorius sprechen hört, in diesem 3-6-Jahres-Rhythmus passieren, weil wir werden keine militärische Verteidigungsfähigkeit per F10-Taste oder es wird kein Zaubermoment geben, sondern das ist ein langer Investitionsprozess. Beschaffungsprozesse müssen geändert werden. Internationale Kollaborationen im Bereich der Beschaffung. Das ist ein großes Game, Weiterbildung, Ausbildung und auch auf der zivilen Seite bereit zu sein, zu sagen, Achtung, ich Krankenschwester, morgen Erste-Hilfe-Kurse für alle. Welche Rolle habe ich da eigentlich? Und ne, das ist alles noch sehr im Erzählmodus und wirkt weit weg. Und das war aber eigentlich das Ziel des Buches auch, es möglichst zu operationalisieren aus dieser abstrakten Gefahr, die Gefahr zu klar zu machen und dann klar zu machen, was könnte ich denn eigentlich tun? Und vielleicht noch der dritte Schritt, der dann passiert, nicht nur ich alleine, weil ich alleine bringe aber 83 Millionen nichts, sondern wie kann ich mich organisieren, dass wir mehr werden?
Ich nehme wahr, und du hast gerade was Spannendes gesagt, wir sind am Ende dabei, Verantwortung zu übernehmen. Erstmal Verantwortung für mein Denken und für das, was das denn genau bedeutet und dann auch einen Plan zu haben, was ich dann tun werde, wenn die Situation eintritt. Mhm. Und es geht auch darum, und wenn ich dich richtig verstehe, ist ja einer deiner Leitsätze, nur wenn du in der Lage bist, Perspektiven, neue Perspektiven oder die Perspektive zu wechseln, kannst du auch irgendwas Neues kreieren. Mit Neues kreieren ist ja auch raus aus der Angst. Aktion löst Angst auf, um dann zu wissen, was tue ich denn? Und wenn ich dich richtig verstehe, ist der erste Schritt zu sagen, okay, ich habe die Verantwortung, mich damit auseinanderzusetzen und dann auch mal rauszufinden, was wurde mir denn die ganze Zeit erzählt? Mhm. Was ist denn in meinem Umfeld so los? Und ist das vielleicht auch notwendig, dass ich akzeptiere, das weiß ich aber nicht, es ist wirklich ein vielleicht Konjunktiv, dass es Kriege gibt. Das kann ich cool finden oder ich kann es scheiße finden. Ich kann dem Spaß abgewinnen oder ich kann mich davor fürchten. Ich kann sagen, ich möchte aber keine Kriege. Und es wäre doch alles viel schöner, wenn wir uns alle verstehen würden. Und gehört zur Wahrheit auch, dass ich das hier mit meinem dicken Arsch in so einem Sessel sitze und locker einen Kaffee schlürfe und darüber nachdenke, während andere Leute halt vielleicht sagen, mir ist scheißegal, wo die Kohle herkommt. Ich habe 3 Kinder, die möchte ich jetzt gerne mal ernähren. Und dafür bin ich auch bereit, Dinge zu tun, die andere uncool finden. Mhm. Ist Verantwortung der Schlüssel?
Also mit Sicherheit. Und ich glaube, gerade gesellschaftlich ist das ein Thema, was was natürlich auch in so, wenn wir mal wieder so kurz zurückgucken, ne, Schule und Co. Also was wird uns da beigebracht? Verantwortlich handeln, Sachen, die wir sehen, ansprechen, Dinge, die uns auffallen. Und ich hätte es tatsächlich übersetzt auch so ein bisschen um nicht den Zeigefinger so zu heben und wir müssen jetzt alle, weil manche sind einfach auch von der Persönlichkeit her vielleicht gar nicht so, die würden aber jemandem, der diesen Call macht, Kanzler und Co., folgen. Ja, als ich einen Podcast mit dem NATO-General hatte, da muss ich sagen, hey, da wusste ich, der weiß, wie Lageanalyse geht und da wusste ich, okay, militärisch bin nicht ich's, aber ich wüsste, dass ich bei ihm mich maximal kompetent und so, dass das zu den Themen Verantwortung in welchem Feld, Krankenschwester, Erste Hilfe und Co. Und dann, und das ist mir total aufgefallen, dass du es gerade gesagt hast, und das fände ich cool, wenn wir das auch erreichen, am Zaun mit der Nachbarin über dieses Thema sprechen und kein richtig, kein falsch, weil wir ja gerade erst anfangen, darüber zu sprechen. Also Diskurs in so vielen Sachen. Ne? Wir reden jetzt, wir bleiben mal bei dem Thema hier, weil man könnte über ganz viele andere Sachen sprechen. Aber eine Diskursfähigkeit, weißt du, Markus, du fragst mich jetzt was und ich muss 6 Antworten geben, weißt du, ich fühle mich wirklich, Gott sei Dank waren das bis jetzt Fragen, die ich Gott sei Dank auch in diesem Buch behandle. Aber ich kann euch mal eins verraten. Das Thema, was während des ganzen Schreibens bei mir hochkam, weil ich nicht darauf vorbereitet war, weil ich dachte, hey, Militär wieder, ich gebe den Leuten Sicherheit, weil ich ja Militär kann, war, wie passiert das denn, wie in der Ukraine ganz oft passiert? Was mache ich denn eigentlich, wenn ich meine Frau und meinen Sohn verabschiede? Wie gehe ich denn damit um? Oder ist für mich nicht doch eine Option, weil ich die ja viel mehr liebe als mein Land oder als, ne, als Deutschland oder meine Uniform, meinen ehemaligen, weit ehemaligen Beruf. Das ist ein Thema gewesen, wo ich dachte, hui, hier hast du jetzt ja auch eine Unsicht. Und über solche Sachen zu reden, und deswegen habe ich das Thema auch ins Buch reingenommen. Wie gehe ich mit meinem Umfeld um? Wenn ich die Meinung habe, ich bin wahrscheinlich verantwortlich und verantwortungsbewusst, dass ich natürlich in diesen Bereichen, in denen ich mal gearbeitet habe und in denen ich Know-how habe, mich zur Verfügung stelle, ist noch mein Umfeld noch gar nicht eingebunden. Und das ist ja die nächste Stufe. Wie erkläre ich meinem Sohn 10 Jahre sowas? Wie erkläre ich meiner Frau Pazifistin sowas? Ne? Und das sind dann, glaube ich, Themen, wo wir sagen, wir werden uns ja nicht weiterentwickeln, wenn wir hoffen, da kommt irgendjemand, der schlauer ist als der Nico um die Ecke und erklärt uns alles, sondern das wäre halt, also Verantwortung, wie du es gesagt hast, und das zweite Thema wirklich, darf ich Fragen stellen, weil das ist eine Zeit der Unsicherheit, aber wenn wir gemeinschaftlich versuchen, Fragen, die hochkommen, gemeinschaftlich zu lösen, ich glaube, dann kriegen wir es hin. Und das Mindset sehe ich ein bisschen in der Ukraine aus der rauesten Kriegsstimmung heraus, zu sagen, was bleibt uns anderes übrig? Leute, wir müssen jetzt hier zusammenarbeiten. Und da haben wir natürlich eine ganz, ganz andere Wohlstandsstimmung hier und klagen uns an und greifen uns noch an, wegen zum Teil, naja, also zum Teil im Vergleich zu der Ukraine natürlich Nichtigkeiten. Ne? Das ist alles berechtigt, sind alles richtige Diskussionen, aber Diskurs ist das nicht und Zuhören ist das nicht. Das wäre für mich auch wichtig, weil das kann ja jeder tun. Ich höre dir jetzt zu, ich wiederhole, was du gesagt hast und ich verstehe deine Angst. Ich guck mal hier, ich weiß sogar was dazu, da könnte ich was dazu sagen, nimm es an oder nicht. Aber wenn wir uns nicht austauschen, werden Leute weiterhin vermeiden dieses Thema und das wäre schlecht für alle.
Wir sind also mit dem Thema der Tabuisierung. Das bedeutet, es gibt so viele Themen, über die man noch sprechen könnte. Das ganze Thema, keine Ahnung, Erektionsprobleme machen wir hinterher oder was da noch alles so passiert. All das ist ja, da spricht man halt nicht drüber. Und ich glaube, warum ist es eigentlich so, dass der Krieg offensichtlich natürlich im deutschen Kontext, was auch immer das exakt ganz genau bedeutet und wie sinnvoll der sein mag, ich habe da manchmal so meine Zweifel, aber der ist ja nochmal obendrauf tabuisiert, so mindestens empfinde ich das, weil es mit Gewalt zu tun hat, weil es mit Dingen zu tun hat, denen man nicht gerne sich stellt und weil es ja auch vielleicht in unserer Sozialisation der letzten, wie du es gesagt hast, 80 Jahre, ich nehme es besonders in den letzten 20 Jahren wahr, das Thema Aggression und Gewalt und auch das Thema Wehrhaftigkeit, ganz egal, was das exakt bedeutet, auch immer sehr, sehr negativ behaftet ist. Und ich meine damit jetzt gar nicht, dass wir jetzt da rausrennen sollen und irgendwelchen Leuten wahllos auf die Fresse hauen. Das ist ja nicht das Ziel der Sache, sondern ich verstehe Wehrhaftigkeit als eine Art von Awareness für eine Situation zu sehen. Was passiert denn da gerade? Wo sind denn Gefahrenpotenzial? Und wie kann ich die durch Kommunikation und Vorbereitung denn entgegenwirken? Weil du hast eben von Opfer gesprochen, oder ich habe das Gefühl, wir haben auch das, wir könnten zum Opfer werden. Und ich glaube, je weniger Vorbereitung man hat, desto eher wird man Opfer von was auch immer.
Ja, ja. Ergänzend, die auch wieder aus einem der Erkenntnisse dieser Gespräche mit ganz vielen Menschen aus ganz verschiedenen Bereichen der Gesellschaft. Ich habe bei mir festgestellt, und da kommt jetzt kein Aber oder irgendwas danach und hier nimm mir meine Meinung an, weil du hast ja keinen Diskurs, sondern ich habe bei mir festgestellt, dass diese Themen, wo ich einen inneren Sensor habe zur Political Correctness, also hier wird's jetzt gerade gefährlich, kann ich Kindern, weil du es gefragt hast, wo kommt das her, im Schulalter werden wir ja sensibilisiert, wie schlecht Krieg ist, ist es? Und deswegen trennen wir und versuchen allen zu erzählen, dass, weil ja Frieden das einzig Richtige ist, Waffen was ganz Böses sind. Und das natürlich undifferenziert. Ne? Und da denke ich so, wie kriege ich dann eine Gegenposition formuliert? Und dann denke ich so, ui, darf ich sowas sagen? Political Correctness. Darf ich darüber reden, wie relevant es ist für die Sicherheit und Stabilität eines Staates, dass er mit Waffen ausgestattet ist? Oder das, ne? Also sind solche und wie früh müssen die anfangen? Wie so ein bisschen, wir sind uns alle einig, weil die Zeit war jetzt die letzten 15 Jahre, 20 Jahre, Finanzwissen muss in die Schule. Ja, Finanzwissen muss in die Schule, wir müssen frühzeitig mit Finanzwissen anfangen. Und jetzt kommt wieder was Neues und jetzt denken wir so, Political Correctness, was ist eigentlich bei dem Thema Krieg, darf ich das ansprechen? Und jetzt, weil man kommt ganz schnell in dieses, ach so, naja, dann kommst du bestimmt aus diesem politischen Lager. Nein, lass mich doch mal was sagen. Und das war toll in meiner vorherigen Rolle bei dem Startup Campus in Berlin. 5000 Mitglieder, 93 Länder oder irgendwas. Und ich kannte natürlich diese ganzen Abkürzungen, LGBT etc. nicht. Und ich stand da und das ist der Safe Space, nämlich, dass auch ich Fragen stellen durfte. Also wenn ich natürlich angeklagt werde, ohne dass ich diese Fragen stellen werde, darf. Oder wo sind denn da, ich bin privilegiert, ich bin, ne, also Mann, ich war der CEO, weiß, und natürlich kriege ich das alles mit. Und dann denke ich so, Achtung, lass uns darüber sprechen, was sind denn die Benachteiligungen? Ich frage auch nur einmal, versprochen. Aber ich will es natürlich, ich will mich reinversetzen. Und da war ich zum ersten Mal in einem Meeting drin mit 39 anderen aus anderen Ländern, die ihre Schicksale erzählt haben. Und ich war deren CEO und saß mit dem Meeting und dachte so, hui, so fühlt sich's an, wenn man einer nur ist von 39. Weil natürlich in Deutschland war ich immer die Mehrheit. So. Und solche Erlebnisse zu machen und es für sich selbst zu erfahren und die eigene Position auch mit, wer bist du, wenn der Krieg kommt, zu entwickeln, wo stehe ich eigentlich? Diesen Reflexionsprozess beschreibe ich auch im Buch und ich glaube, den müsste man sich dann in allererster Linie nochmal Bedrohung verstehen. Wie nehme ich das eigentlich wahr? Ich kann da easy drüber reden, ich würde mit kämpfen, meine erste Reaktion, ne? Was sind eigentlich meine Fähigkeiten? Da gehe ich ganz analytisch durch und dann habe ich eine Antwort, dann melde ich mich zum Reservisten, fertig. So ein bisschen war Nico Anfang des Jahres, um dann zu realisieren, warte mal, das heißt ja familiäre Trennung. Oh Gott, vielleicht treffe ich meine Schwiegereltern und meine Eltern gar nicht wieder. Also was passiert dann? Und diese Diskussion, also die Rauheit des Krieges, ich habe sie nur ansatzweise in Afghanistan erlebt, die Rauheit des Krieges, die da gerade in der Ukraine passiert, und können wir uns alle nicht vorstellen. Ne? Und deswegen das zu erleben, durchdenken, wie es sein könnte, das ist halt so ein harter Prozess. Und da glaube ich, ist es gut, wenn man das einerseits ein bisschen angeleitet macht, also so nach einem Muss, und dann danach weiß, okay, ich tausche mich aus. Und deswegen eben auch diese Community-Plattform, die wir jetzt ja aufbauen wollen, zu sagen, Achtung, du bist halt nicht alleine mit dem Thema, weil ich verstehe ja auch, dass du dich mit dem Thema nicht auseinandersetzen willst, wenn du weißt, hey, das zieht dich runter. Wir haben hier vorher gerade drüber gesprochen, wie kriegt man gute Laune, was sind denn eigentlich die Themen, und ich soll mich also mit einer Sache auseinandersetzen, die mir die Lust auf die nächsten 5 Jahre raubt. Ja. Genau das war das Mindset, dass wir sagen, Achtung, immer positiv, 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 aber vielleicht sind wir dann der schwarze Schwan oder der Truthahn, der plötzlich ernte Dankfest dann doch das Opfer wird, und das müssen wir verhindern.
Definitiv. Nico, mir ist gerade die Frage sofort in den Kopf geschossen, als du geredet hast, was du tust, das kann man ja in deiner Vita nachlesen. Das ist ja, wie gesagt, 12 Leben. Also dir ist jetzt A, sicherlich nicht langweilig, und B, glaube ich, dass du sehr weit gefächert bist. Kannst du dich an den Moment oder die Woche oder den Tag oder den Monat meinetwegen erinnern, wo du sagst, das Buch muss jetzt her. Ich muss dieses Buch schreiben, weil es ist ja, also für mich, klar, in deiner Vita ist das irgendwo mal aufgetaucht, aber so ein komplett random Buch. Also, wie kannst du nicht noch, also, du hättest ja auch sagen können, okay, ich möchte jetzt aber auch gerne darüber schreiben, wie man Schaffensprozess in der Malerei macht. Auch das könnte ich mir bei dir gut vorstellen. Aber es ist jetzt ganz was anderes. Weißt du noch, wo der, lass es mich lyrisch ausdrücken, wo der Samen lag, den du dann gegossen hast, damit dieses Buch entsteht?
Hey, du hast ja eine, also so ungefähr, weiß ich's. Du hattest ja ein Thema angesprochen, was ich leicht zwanghaft schon habe. Das ist das Thema Verantwortung. Das ist, glaube ich, durch diese Bundeswehrzeit, die Offizierzeit, 12 Jahre. Merkst du eigentlich im Zivil- oder Privatleben dann, wie verrückt du bist, weil du die Hand immer oben hast, weil du eigentlich fast immer der Freiwillige bist. So, und das kann man natürlich dann, bin ich ja zu Siemens gegangen und Management gewesen und da sieht man sich ja noch, kann man sich ja ein bisschen reflektieren und sieht so, oh, das ist ja gar nicht immer ganz gesund. Tatsächlich gerade als Geschäftsperson, wenn du delegieren musst etc., ist es ganz, ganz wichtig natürlich dieses, aber da habe ich, das ist glaube ich so eine Schwäche sogar von mir, doch schnell kann ich natürlich akzeptieren, wenn irgendjemand sowas natürlich als Experte besser kann. Ne? Jetzt habe ich aber einen Lebenslauf und deswegen kommt so ein bisschen diese Kombination, daher kommt die Verantwortung, eine Kombination aus, ja, tatsächlich 12 Jahre Offizier, Wirtschaftspsychologie studiert und so ein bisschen reingeguckt in das Thema Psychologie, wie funktionieren Menschen, wie verändert sich gerade die Gesellschaft aus, schau mal, das ist Siemens mit 380.000 Leuten auf der Welt und eigentlich zählt nur, was der CEO sagt. Hui, 380.000 Leute und ich hatte damals für einen Bereich da, die Mobilität, auch die Verantwortung gedacht, wenn wir jetzt kulturelle Transformation machen, dann wollen wir ja zumindest die wir alle haben, weil da passiert ja schon digitale Transformation, dass alle mitdenken. So, ne? Also immer mehr Netzwerkgesellschaft etc. Und da wusste ich, okay, viele von den Regeln, die wir in unserer Gesellschaft gerade sehen, funktionieren nicht mehr. Sie sind durch die Schule, die sind durch die, Achtung, Deutschland baut Autos, ist ja gerade gestern wieder eine Schlagzeile mit VW, wir bauen Autos und die am Fließband arbeiten, sind das sind die, die uns repräsentieren. So, und eine Person repräsentiert uns. Oder Hammer, Sichel, Bergbau, das repräsentiert uns. Aber es ist lange nicht mehr so. Es repräsentiert uns nicht eine Person. Die Vielfalt und all das, was viele angreifen, ne, das ist diese Differenziertheit, dieses Individuelle, das ist genau das, was uns gerade eigentlich immer mehr umtreibt, dass es alles komplex macht. Und da habe ich gedacht, okay, das ist eine psychologische Komponente, wie arbeiten wir, wie verändert sich die Gesellschaft, das Bundeswehrthema und tatsächlich auch natürlich ein eigener Frust aus den letzten Jahren. Wie kann es denn sein, dass das Verteidigungsministerium, wie kann es denn sein, dass die Bundeswehr, ich bin ja selbst ausgetreten 2010, nicht mal Reservist geworden, weil ich dachte, so einen Verband braucht man in dieser Welt nicht mehr. Ich habe es selbst gedacht, großer Fehler, ich habe es selbst gedacht. Und dann passiert etwas, was ich wahrnehme und als Offizier hat man immer so eine Lagefeststellung, Lagebeurteilung, Entschluss und so einen Dreiklang. Und in diesem Lagebild, was ich da aufgearbeitet habe, habe ich gedacht, okay, seht ihr das denn nicht? Seht ihr nicht, dass in Schweden, in Finnland, dass die Amerikaner vielleicht gar nicht unterstützen und sich auf China konzentrieren, dass wir multipolar, wo geht Indien eigentlich hin, wenn irgendeiner gewinnt, gehen sie dorthin? Seht ihr das nicht, dass hier Sachen irgendwie, und da sind ein paar Sachen zusammengekommen und die haben da geschlummert und dann kam Karl-Oskar Bohlen. Die Schlagzeile. So, der hat genau diese Frage gestellt und habe ich gedacht, wieso machen denn diese anderen Länder das, die eigentlich mental, würde man sagen, irgendwie ja gesünder sind als wir, ne? Und wir rennen mit dieser Verzerrung durch die Gegend, na, das passiert ja bestimmt nicht. Ich dachte, das ist ein Problem. Und jetzt ging es einfach, dann habe ich mich gedreht und geguckt, wer macht das eigentlich? Und dann kam da das Problem mit der Verantwortung wieder hoch. Und habe ich einfach angefangen, tatsächlich mit dem, und das ist vielleicht auch aus diesem neuen Startup-Leben so ein bisschen so, es ist okay, wenn es 80% sind. Es ist okay, weil ich will mich weiterentwickeln in dem Prozess. Und das habe ich ja vorhin schon gesagt. Ich weiß, dass ich gar nichts weiß zu dem Thema. Ich habe nur 2, 3 Erfahrungsmomente, wo ich zumindest übersetzen kann zwischen den Menschen, die das betrifft, nämlich alle.
Jetzt habe ich aus dem, dass du das Buch geschrieben hast, einen sehr schönen Effekt, ein sehr schönes Feedback, nämlich du bist hier. Das ist für mich gut. Und wenn es dir Spaß macht und dir da draußen und dir ein bisschen was hier oben an Fragen aufbringt, dann hat das irgendwie Sinn ergeben. Was bekommst du ansonsten an Feedback? Was bekommst du an Reaktionen? Was geschieht dir da so?
ich glaube, ich kämpfe mit, also ich habe im Buchprozess selbst, den gibt's wohl, also wie gesagt, so mein erstes Buch, deswegen, da geht man ja so, da gibt's ja auch diese ganzen Geburtsbegriffe und Vokabular, ne? Also man geht schwanger und dann ist das Baby, was du nicht verändern willst, wo du andere nicht reinlassen willst und so. Das hatte ich schon alles und mir ging es ja schon darum, dass ich am Anfang überlegt habe, mache ich das selbst? Mache ich das wirklich? Also klar, schreibe ich selbst, aber stelle ich mich da vorne auch hin? Weil dieser Transformationsprozess und das Thema natürlich riesig sind. Und natürlich gerade die Connection zwischen, hast du vorhin ja auch schon angesprochen, ehemaliger Offizier, naja, der will uns darauf aufmerksam machen, dass wir mehr Waffen brauchen. Ne? Oder der will, dass der ist damals Artillerieoffizier gewesen und der will jetzt, dass wir alle wieder, und dann kommt ganz schnell 1914, Militarismus. Mhm. Deutschland schon mal einen Fehler gemacht, mit voller Euphorie in so Kriege rein und so. Und ich glaube, dass damit habe ich gekämpft für mich selbst, um deswegen auch dieser Untertitel tatsächlich auch eine Reaktion darauf zu zeigen, Achtung, mir geht es darum, eine der Perspektiven abzuschrecken und sich bewusst zu sein, dass einige von den Sachen einfach Fitnessübungen sind, die wir als Staat, als Gesellschaft einfach brauchen. Und deswegen, ich glaube, das war so ein internes Ding. Und so nach außen muss ich ja sagen, ist es ja sehr lange, also sind wir so gerade 3 Wochen, 4 Wochen, ist es bekannt, dass ich das mache. Ich habe den Podcast zeitgleich gelauncht und mir geht's jetzt schon darum, da ist die Verantwortung größer oder das Ziel und die Motivation größer, etwas zu erreichen, also möglichst viele Leute zu erreichen, als die Angst, da richtig auf die Nase für zu kriegen. Das ist gerade größer. Ich sehe das Risiko schon. Ist auch so ein bisschen das, was meine Freunde mir alle raten, wenn ich ab und zu mal andeute, dass Politik vielleicht auch Spaß machen könnte. Dann kommt schon der Kommentar, das willst du nicht. Aber das Risiko sehe ich, aber bis jetzt war eigentlich nur positives Feedback. Tatsächlich, warum? Weil selbst Menschen, ich bin ja auch jetzt nicht ganz unempathisch und sehe natürlich, Achtung, wenn ich den Begriff Patriot oder irgendwas verwenden würde oder lass uns doch mal auf die Nation gucken oder sowas, dann sehe ich natürlich, was Stirnrunzeln bedeutet und weiß auch direkt, Achtung, bei mir musst du dir keine Sorgen machen, ich komme ja nicht, deswegen, wir können darüber sprechen, was du gerade denkst, etc. Ich sehe aber auch, dass genau dieses Umfeld, in dem du dich bewegst, wo du dieses Political Correctness-Gefühl hast, das kriegst du ja nur bei Menschen, wo du denkst, okay, da gehst du vielleicht einen Schritt zu weit gerade mit dem, was du tust. Und da kriege ich mit, dass auch dort gerade was passiert. Dass die Leute, mit denen ich diese Diskussion nicht hätte führen können vor 2 oder 3 Jahren, dass wir sie jetzt führen und sie in Kreise gelangt ist, diese Frage, wer bist du, wenn der Krieg kommt? Wo ich mich freue, was da an Feedback zurückkommt. Und nochmal, mir muss man es gar nicht recht machen oder so. Ne? Also deswegen versuche ich mich ja auch so irgendwie als Moderator da hinzustellen, um zu sagen, hey, guck mal in dem Podcast, was wir alles lernen, wie eine junge Studentin darüber denkt, wie der NATO-General ganz klar sagt, wie die Bedrohungslage ist, nicht teilbar, Freiburg das gleiche wie eine auf Rügen, was dann so ein Heimatschützer denkt, was der Landrat denkt, der tatsächlich mit den Kommunen sich schon, also die bewegen sich schon, die haben schon diesen Operationsplan Deutschland, sind schon in der Anwendung. Nee, das... Da glaube ich, geht die große Welle gerade los. Wir 2, 3 Interviewanfragen auch bekommen schon, aber habe großen Respekt davor. Aber wie gesagt, momentan ist mein Zweck, das wirklich zu verteilen und die Energie dafür größer als das Risiko oder die Angst, da ordentlich auf die Nase zu kriegen.
Lass uns mal das ganze Thema Patrioten komplett außen vor. Ich will das deswegen sagen, weil du hast ja vorher gefragt, können wir über alles sprechen? Ich persönlich, und ich bin ja gar nicht mehr in Deutschland, ja, mein Unternehmen ist noch dabei, wie ihr wisst, ich bin ja nicht mehr da und trotzdem fühle ich mich als Deutscher und das Thema, oder was heißt, ich fühle mich, ich bin ein Deutscher und das Thema Patriotismus ist für mich durchaus positiv besetzt in der Form, dass Menschen zusammenwachsen und in der gemeinsamen Gefahr auch ein Gemeinschaftsgefühl entwickeln können, was dann auch durchaus positiv ist, empathisch ist und auch zum Verzicht auf etwas für sein persönliches Wohl zugunsten der Gemeinschaft. Das ist für mich in Form von Patriotismus. Sag da gerne gleich was zu, wenn du dann noch was zu hast oder auch eine Idee. Ich wollte noch auf eins, du hast nämlich in einem Nebensatz eben gesagt, wie eine Studentin darüber spricht, was passieren könnte. Und das hast du in deinem Buch, wenn ich es richtig verstanden habe, und du hast es ja auch angeteasert, das ganze Thema Frau das ist nicht nur etwas, was für Männer relevant ist, sondern ganz im Gegenteil, das wird aufgrund der potenziellen Trennung und der Rolle, die dann Frauen in diesem, in der Situation, in dem Szenario, wie sagt man das eigentlich, übernehmen, durchaus auch nochmal relevant für beide Geschlechter.
Ja. Ja, das ist ein wichtiger Punkt, nochmal kurz zurück, wo ich es wahrgenommen habe und wie ich auf solche Worte komme. Ich war als Offizier zum Austausch in anderen Ländern, ne, weil so ein typisches Austauschprogramm, dann gehst du und guckst du dir in Europa an, und die stehen halt morgens auf und singen die Nationalhymne. Das konnte man sich bei uns nicht vorstellen. So, und das ist einfach so dieses, aber ich soll mein Leben dafür einsetzen. Und nochmal, und hier auch wieder. Es gibt Optionen, es gibt Meinungen dazu und dann muss man darüber reden dürfen. Und wenn ich mich frage, wie kriege ich eine Energie dafür, weil ich weiß nicht, ob wir nachher darüber sprechen, aber ich für Deutschland kämpfen, weiß ich auch nicht. Ne? Also wo ich die Motivation herholen soll. Ne? Und deswegen dazu sagen, wie erzeugen wir denn diese Gemeinschaft? Wie erzeugen wir diese Gemeinschaft? Welche Rituale, welche Symbole, was gibt es denn dafür eigentlich? Oder, und das ist total fair, wir haben alle Angst, oder? Weil Krieg ist was Doofes. Wollen wir nicht? Ja. Jeder von uns versteht Angst. Nichts Abstraktes. Angst ist, ich fühle mich, wenn wir darüber reden, ganz schlecht. Dann ist eine der größten Antworten darauf, ich komme gleich zu dem Thema Frau, aber das, es sind so viele neue Sachen, die immer wieder passieren. Und eine, in meinem Podcast war es nämlich auch so, dann kam diese Antwort, wir können es nur schaffen, und das ist das schlimmste Narrativ, was wir die letzten 2, 3 Jahre oder 20 Jahre gehört haben, wenn Europa zusammenhält. Also was ist eigentlich Deutschland? Weil Deutschland allein nützt gar nichts, sondern nur, wenn Europa zusammenhält. Und ich weiß, wie viel, ne, dann sind wir wieder bei unserer Parteienlandschaft gerade. Wie wollt ihr das denn mit Diplomatie machen? Wie wollt ihr das denn, wenn ihr aus der EU rausgeht? Also ihr sagt wirklich, kommt nicht, oder? Also, und ist das verantwortungsvoll, kommt nicht zu sagen als Politiker? Nochmal, wir können ja beide das, ne? Aber kommt nicht und sagen Diplomatie und dann zu sagen, Achtung, ich will aber in Deutschland außerhalb Europa. Europa ist die Antwort auf die Angst. Mhm. Europa ist die Antwort, wie wir wirklich sagen können, Achtung, wir halten gegen. Und da ist natürlich auch, das ist auch eine Riesenbaustelle natürlich, auch im Militärbereich natürlich eine Riesenbaustelle, Frequenzen, Funkgeräte, Munition, alles so tauglich zu machen, dass das irgendwie...
Ach, stimmt, 1000 Sachen. Ne? Alles, ja, so mega komplex das ganze Thema. Ja,
und da gibt es auch eine Roadmap, kann ich euch sagen. Es gibt eine Roadmap, die ist halt nur 35 Jahre lang, weil alle gesagt haben, interessiert sowieso keinen mehr. Und jetzt heißt plötzlich, warte mal, können wir das auch in 3 Jahren? So, ne? Und das kann natürlich keiner, weil die alle schon die Rente geplant haben und jetzt erfahren, dass das eigentlich noch in den nächsten 4, 5, 6 Jahren den Status quo geben muss, indem wir sagen, okay, jetzt haben wir wieder so ein bisschen kalte Kriegsluft. Wir wissen, weil wir stark sind und andere auch stark sind, wird es wahrscheinlich nicht dazu kommen. Aber bis wir stark sind, ist ein ganz schön langer Weg und das rüttelt ganz viel auf. Und ich glaube auch wieder hier die Freiheit, ich muss ja hier keinem Rechenschaft, aber es muss Menschen geben, die das sagen. Und wir haben über Kommunikation gesprochen. Wer ist denn der Akteur, der darüber spricht? Ja, die Bundeswehr selbst kann ja gerade gar nicht so laut sein. Weil sie natürlich jetzt nicht dasteht und so macht. Und wer ist es denn eigentlich? Ist es die Politik? Nein, da widerspricht zum Teil die SPD, Pistorius und der Kanzler. Der Kanzler beruhigt, Pistorius sagt in 3 Jahren. Spannend, vielleicht ist es Religion, Kirche. Kann es auch sein. Also wo kommt denn Gemeinschaft her? Kirche ist, Religion ist trennend, ne? Und ist eigentlich trennend. Aber eigentlich ist so ein Ort dafür Gemeinschaft. Also wo passiert diese Kommunikation? Ich weiß, dass ich jetzt gerade was getriggert habe. Soll ich noch über die Frau reden?
Total gerne. Du hast sogar was, ich hoffe, nein, was heißt ich hoffe? Für mich hast du eine Menge getriggert und ich glaube, wir könnten uns da jetzt noch ungefähr 4,5 Stunden drüber austauschen. Bevor wir damit aber starten und ich auf die Uhr gucke, lass mich noch mal ein bisschen was zu der Rolle der Frau beziehungsweise der Frau, warum die auch eine durchaus Relevanz auch für sich in der eigenen Verantwortung der Selbstbetrachtung vermutlich haben.
Ich glaube, es ist wichtig, dass darüber auch die Frauen eben sprechen. Ne? Das aber auch ähnlich wie mit der Familie und der familiären Trennung, ist es so ein Thema, was im Prozess kommt. Krieg, das ist was für Männer. Warum? Weil wir ja im Zweifel Uniform anziehen oder schwer irgendwas anderes schleppen müssen und dann gibt es ein bisschen Sanitätsunterstützungspersonal oder sowas. Ne? Das sind so schön die Stereotypen. Aber gerade für die, wo, und das sind die Männer, es diese fertigen Rollen gibt, ja, die sind ja dann weg. So, und jetzt geht's darum, und jetzt sind wir noch das, also nicht im eigentlichen Kriegsszenario, sondern in der heutigen Situation. Wer ist es denn? Für mich lässt es sich doch total leicht sagen, ich werd wieder Reservist, ich habe mich angemeldet und da passieren folgende Sachen. Aber wer moderiert den familiären, den internen Prozess? Wer spricht gemeinsam, wenn wir mit den Kindern sprechen, wer ist die empathischste Person im Haus, in der Familie? Und diese Moderation mit der möglichen Flucht, Evakuierungsvorbereitung auch, das sind halt alles die Frauen. Und die Frauen sind noch weiter weg von dem ganzen Thema Militär, Krieg und Co. Und die Frauen, und das ist der zweite große Aspekt, also sehr weit weg vom Krieg und vom Militär und von deswegen eigentlich gar nicht soziologisch, aber super wichtig. Und das zweite Thema, und das habe ich eben auch erst durch die Interviews halt, bei Frauen ist es halt schon so, und es klingt jetzt total bescheuert, dass ich das dann wieder erzähle, aber dieses, wenn Gewalt, wenn Kraft reinkommt, dann ist Flucht das allererste. Und Frauen werden ihr Leben lang Richtung Fluchtreflex trainiert, wo wir, ne, abhängig von dem, wer da ist oder links oder so, stehen bleiben, ne, und oder gegenhalten oder. Und dieses ständige Flüchten und dieses, was passiert dann eigentlich? Und vielleicht auch eine Flexibilität, ne, wo wir in eine Aggression reingehen. Was heißt wir? Aber genau das ist etwas sehr, sehr Spannendes, was dieses Bild, wer bist du, wenn der Krieg kommt? Ah, klar, die Männer, die kämpfen. Nee, so einfach ist es nicht, weil du einerseits in der Familie erstmal klären musst, ob der Mann wirklich kämpfen sollte. Sind wir so weit? Wofür dann eigentlich? Ach, für die Familie. Na, dann geh doch mit der Familie gemeinsam woanders hin. Ne? Und dann eben noch mal das Thema, wie halten wir dieses Land eigentlich am Laufen oder Europa? Wer sind denn da eigentlich da die Säulen? Und da werden mir viele zustimmen. Das ist dann schon so, dass diese Moderationsfähigkeit wahrscheinlich eher bei unseren Frauen ist.
Das stimmt. Das ist für mich aktuell in der Wahrnehmung sowohl kompliziert als auch komplex. Und umso wichtiger erscheint mir das jetzt. Und das, was ich begreife, ich bin sehr, sehr, sehr dankbar für die 41 Minuten. Weil das, was du eben getriggert hast, damit du und auch Zuhörer, Zuschauer und so weiter, ist das Thema, ich würde mit aktuell auf die Frage, würdest du für Deutschland kämpfen, ist meine Antwort für dieses Deutschland nicht. Was auch immer das bedeutet, müssen wir jetzt gar nicht ausdiskutieren, also können wir gerne, aber es ist einfach das zur Verfügung stellen von dem, was in mir war, und das war der Trigger. Mhm. Und gleichzeitig ist da aber auch etwas von, ja, natürlich. Und das ist so eine Diskrepanz, die eigentlich total schade ist. Und genau das ist, glaube ich, das, was du triggern möchtest im positiven Sinne zum Thema, was bedeutet deine Verantwortung, in welche Richtung geht die, warum ist das so, wie ist das geschehen und was bedeutet das konkret für dich, wenn es denn soweit ist? Und dann sind wir mitten bei der Frage, wer bist du, wenn der Krieg kommt? Und das ist eigentlich, das ist auf der einen Seite schön, auf der anderen Seite ist es beängstigend, weil die Frage natürlich auch immer so ein bisschen in die Abgründe des eigenen führt, wenn man sie wirklich ehrlich beantwortet. Und das finde ich total spannend. Du hast sie für dich beantwortet. Ich habe mich angemeldet. Ich werde drüber nachdenken, was es für mich bedeutet. Und ich mag an der Stelle dich fragen, der jetzt hier zukommt oder zuhört, was bedeutet es für dich? Kannst uns jetzt keine Antwort geben? Schreib es in die Kommentare, wenn du möchtest. Schreib uns eine Mail. Lies vor allen Dingen das Buch vom Nico. Ich beende den Exkurs hier an der Stelle mit einem Abschweifen zu meiner letzten Frage und die geht in deiner Form in die Richtung. Was ist bei dir Musik oder Film? Wo bist du eher unterwegs?
Musik, denke Musik. Ich. Ja.
Wenn, ich bin sehr gespannt, wenn du ein Musikstück einem Menschen vorspielen solltest oder empfehlen solltest, dass er sich anhören soll, um dich oder dein Leben oder irgendwas in der Richtung, um dich wahrzunehmen, um dich zu empfinden. Was ist das für ein Song, den ich mir dann anhöre oder sich die Leute da draußen anhören, dich natürlich auch mit in die Shownotes nehme, wie alles andere und natürlich auch den Link zum Buch, wenn dich das interessiert.
Das ist interessant, weil die erste Tendenz wäre natürlich gewesen, kommt drauf an, wann du mich fragst. Das wäre jetzt die erste Antwort gewesen, weil ich schon so bin, dass ich jetzt keinen, also mag schon gerne Rock, aber ist jetzt noch nicht so viel Botschaft dahinter. Aber tatsächlich gab es diese Frage damals beim Abi und das ist jetzt tatsächlich schon ein paar Tage her. Ja. Und ich bin immer noch ein Fan von den, kennst du das, wenn du so Fan von etwas wirst und im Nachhinein merkst, oh, super peinlich, oder in dem Moment, es ist so ein 3-Minuten-Song von den Guano Apes, Open Your Eyes, ja. Und der Text ist echt gut, weil er so einfach ist und einfach immer zu sagen, Achtung, geh halt neugierig mit offenen Augen durch die Welt oft siehst du Sachen einfach nicht. Und also der Sound ist gut und es sowieso auch immer wird er gut sein. Aber die das war damals gerade sowieso dieses 98, habe ich Abi gemacht, war das so die Zeit für Guano Apes, aber immer mehr, auch so Hindsight von heute raufschauend, finde den Song immer noch super, weil das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das, was ich bin, weil ich gemerkt habe, auch rückblickend, mich interessiert eigentlich am meisten oder mich stört am meisten Menschen, die verschlossen sind und nicht zugänglich sind für so einen Diskurs oder Dialog, weil da wird es schwierig, irgendwie gemeinsam voranzukommen. Und deswegen, also mit, und da überall, wo wir hingucken und die Sachen, die wir sagen können dann, das, ich glaube, das hilft uns als Gesellschaft. Nochmal der Verweis auf dieses Hierarchie versus Netzwerk-Ding. Wenn alle mitmachen würden, wenn alle sagen würden, was sie stört und alle auch eine Bereitschaft hätten, zuzuhören, was die Antwort ist auf das, was sie stört, ich glaube, da können wir uns echt viel bewegen. Also Guano Apes, Open Your Eyes. Habe ich immer noch in der Playlist, tatsächlich.
Das ist auch eine gute Idee. Ich mag die Guano Apes auch. Ich erinnere mich an ein Cover von H-Blocks, aber das führt zu weit.
Auch gut. Auch gut.
Nico, herzlichen Dank für das Interview. Schön, dass du da warst. Danke dir.
Danke, Markus.
So, ihr habt mich vielleicht selten so nachdenklich erlebt in dem Interview und das hat damit zu tun, dass mich ein paar Sachen wirklich bewegt haben. Und wenn dich die Sachen bewegt haben, dann haben wir, glaube ich, einen ganz guten Job gemacht, weil das war der Plan oder das ist eine Idee von dem Podcast und von dieser YouTube-Show hier und so. Dir auf jeden Fall vielen, vielen Dank fürs Dabeisein, vielen, vielen Dank fürs mit drin sich reingezogen fühlen und vielleicht auch fürs getriggert sein. Nächste Woche geht es wieder um ganz was anderes und dann freue ich mich, wenn du dann auch wieder dabei bist. Bis dahin eine gute Woche, viel Erfolg, viel Spaß, was auch immer du dann machen möchtest. Bis bald, ciao.